Herzlich willkommen, möchte ich euch sagen. Alle, die ihr jetzt schon da seid. Einige Stühle sind noch leer. Ich glaube, es kommen noch viele nach, weil das müssten fast alle Plätze eigentlich belegt werden. Trotzdem nochmal herzlich willkommen alle. Ich bin Bernhard. Ich gehöre zu der Gruppe Mount Olives. Wir treffen uns seit 2 Jahren ungefähr, ein bisschen mehr, zum Beten, zum Lobpreis. Wir erwarten, dass Gott hier in unserer Gegend, hier auf der Schwäbischen Alb, etwas tut, was Neues tut, mehr tut, sich einfach ja, sichtbar zeigt, verherrlicht. Dazu gehört meine Frau Gudrun, dazu gehören einige andere. Ich kann jetzt nicht alle sagen, aber ihr entdeckt die manchmal da draußen am Büchertisch oder da hinten an dem Mischpult. Wir haben von Gott aufs Herz gelegt gekriegt, dass wir uns regelmäßig treffen zum Beten und dass wir ab und zu so Veranstaltungen machen, so wie jetzt hier. Glücklicherweise haben wir so Leute, die uns dabei unterstützen. Das ist zum Beispiel letzten Monat war Philemon Okot da aus Afrika mit seinem Sohn. Und jetzt ist Daniel Tracy mit seiner Frau da und mit dem Assa-Team. Das ist die Amber und Ewald Satter. Mit 2 Kindern, die glaube ich hier nicht mitmachen, aber die da sind. Und dann gibt es noch, wenn ich es richtig habe, gibt es noch einen Timothy, Tracy und die Conny und noch einen Michael. Und dann gibt es noch einen Johannes und einen Ralf, die auch noch das Team unterstützen. Und die sind alle hier zu Gast heute. Und ich freue mich, die jetzt hier begrüßen zu dürfen. Und ich möchte euch bitten, dass wir ihnen mal einen kräftigen Willkommensapplaus geben. Zum dem, was wir erwarten, möchte ich vielleicht so eins sagen. Ich habe mich vor zig Jahren bekehrt. Das ist schon ganz lange her. Ich weiß schon fast nicht mehr, wie lange. Und da habe ich irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, gemerkt, dass um mich her so viel Chaos ist, dass ich nicht im Griff habe. Und da habe ich gesagt, Gott, ich kann es nicht alleine. Hilf mir. Nimm mein Leben in die Hand. Das hat er getan. Und er hat sich das gemerkt. Und er hat das nie vergessen, auch wenn ich ab und zu wieder vergessen hatte, dass ich das so gesagt habe und gemeint habe. Irgendwann habe ich mich taufen lassen und habe gedacht, jetzt ist sozusagen auch der Stempel drauf und alles amtlich und ordentlich. Aber es war nicht so, dass ich wirklich sagen konnte, das ist alles schon in Ordnung, sondern in dem Moment hat Gott eigentlich erst angefangen, so all das aufzuzeigen, was in meinem Leben noch alles an Kaputtem und Schrägem und Falschem war. Er hat diese ganze Dinge aus meiner Seele hochgeholt, so eins nach dem anderen über viele Jahre. Und ich habe immer wieder gedacht, naja, jetzt ist es fertig, jetzt bin ich so der Glaubensheld oder ja, angekommen sozusagen. Aber das war nie so. Ich hatte immer das Gefühl, je mehr Gott offenbart aus meinem Leben, je mehr er da aufräumt und in Ordnung bringt, desto schlimmer ist das, was übrig bleibt. Man hat das Gefühl, das hört gar nicht auf. Und dann hat Gott angefangen, so nach und nach auch an mein Herz zu gehen. Wenn dann dieses Fleisch weg ist, gestorben, überwunden, denkt man jedenfalls und so. Diese ganze seelische Dinge wie Eifersucht, Neid, Habgier, all das, was uns ja so treibt. Und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, Gott, ich gebe dir mein ganzes Herz. Und dann merkt man auf einmal, wie Gott sagt, das ist ein trügerisches Ding. Das ist, also ja, man wird nicht fertig. Und je länger ich mit Gott gehe, desto mehr merke ich, dass ich von diesem Gott nur einen ganz, ganz winzigen Ausschnitt entdeckt oder erkannt habe. Und es ist so viel dahinter, was ich noch nicht mal geahnt habe oder erkannt habe und wo Gott sich uns offenbaren will. Und ich glaube, das will er auch, wenn wir uns jetzt hier treffen, wenn wir hier zusammen sind. Ich habe so einen Vers gesehen, ich muss das ablesen, weil ich weiß das sonst nicht genau auswendig. Und zwar, wer die Losungen liest, so Bibelsprüche für jeden Tag, der wird festgestellt haben, dass der Lehrtext für heute sagt, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und zu dem zweiten Teil, die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, steht in Jesaja, deine Augen werden den König in seiner Schönheit schauen, Du wirst ein weithin offenes Land, in ein weithin offenes Land hinausschauen. Und das ist das, was ich über mein Leben weg so ganz langsam ahne. Je mehr ich mit Gott gehe, desto mehr entdecke ich von dieser Heiligkeit Gottes, von dieser Schönheit Gottes. Und es ist wie wenn man in so ein, ja, so im Urlaub so Fenster aufmacht und in so ein weites Land schaut und einfach so was Herrliches, das ein Voreinblick, das man erforschen, erobern kann. Und das Herrliche an dem Land ist, dass wir wirklich diese Gegenwart Gottes, diese Herrlichkeit Gottes erleben. Die letztes Jahr schon hier waren, haben das vielleicht ein bisschen schon gespürt hier. Ich erwarte, dass das dieses Jahr noch viel mehr wird, was ganz Neues, dass wir jeder hier, der hier ist, egal ob ihr ganz am Anfang vom Glauben steht, vielleicht euch noch nicht mal bekehrt habt so richtig, oder dass ihr schon 30 Jahre mit dem Herrn geht, erwartet, dass Gott euch seine Heiligkeit zeigt, die Schönheit, die da drin steckt, und dass wir dem begegnen, während wir hier sind. Das ist so meine persönliche Erwartung, Gott zu begegnen. Und ich glaube, dass er sowas wie diese Schleier da, dass er das, was vor unseren Augen ist, was im Weg ist, wegtun will bei dem einen oder anderen und dass wir ihm begegnen werden. Wenn irgendwas stört dran, wenn ihr merkt, irgendwo, da hindert euch was, auch gegenseitig vielleicht, ich habe da irgendwo noch was im Herzen, das blockiert mich, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Geht da hinterher, bringt das in Ordnung, vergebt, wenn ihr was im Herzen habt. Lasst das, ich denke auch, das wird ein Thema sein, dass da Gott einen Raum gibt von Buße, einen Raum von Loslassen, Umkehren und uns ganz auf ihn ausrichten, ganz auf ihn zulaufen. Das ist so meine Erwartung. Und dann diese Erwartung, diese Heiligung erleben, dass wir den König in seiner Schönheit schauen.
Unsere Überschrift ist die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir wollen offen sein von Anfang an. Ihr sollt nicht darauf warten, bis der Lobpreis zu Ende ist und die Predigt kommt und dann irgendwann mal kommt Gebet, sondern vom Anfang an, von jetzt an, werden wir eine Begegnung haben mit unserem Gott, mit unserem Vater im Himmel. Der hat so eine große Freude daran, uns zu begegnen, uns zu segnen, Gemeinschaft mit uns zu haben. Öffnen wir jetzt schon unser Herz und laden wir ihm doch ein. Komm, Herr, ich will in deine Gegenwart, ich will, dass du bei mir bist. Ich will dich berühren, ich will, dass du mich berührst. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns so liebst. Ich danke dir, dass es dein Willen ist, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Jesus, du hast gesagt, Vater, ich will, dass sie bei mir sind, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus, wir sind dein Volk, deine Kinder. Und nun bitten wir dich, dass du einfach kommst. Vater, deine Salbung fällt auf uns, während der Lobpreis, dass du anfängst, mit uns zu reden, Herr. Dass du anfängst, an uns zu arbeiten, Herr. Wir heißen dir willkommen, Jesus, komm. Und tu dein Werk in uns und lass uns einfach eine wunderbare Zeit der Gemeinschaft miteinander haben. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Vater. Vater, danke. Ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, was es einen Vater sein Herz tut, wenn er diesen unbeschreiblichen, gnadenvolle Vorrecht hat, seinen Kindern zu sehen, die Gott so loben und lieben aus dem tiefsten Herzen. Es ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir einen Vater im Himmel haben und er blickt auf uns herab und er sieht seine Kinder, die ihm loben mit ganzem Herzen. Halleluja. Dann fange ich an, ein bisschen zu spüren, wie tief die Liebe Gottes ist. Wenn ich das so empfinden darf als Mensch, als unperfekte, unvollkommene. Wie viel mehr empfindet er diese Freude, diesen Stolz, diese, wenn er seinen Kindern sieht. Stellt euch vor, wie viele Milliarden von Menschen es gibt auf dieser Erde. Wie viele Milliarden von Menschen es gegeben hat durch alle Zeitaltern. Und doch hat er dich angeschaut und hat gesagt, ich will dich. Ich nenne dich beim Namen. Du bist mein. Nicht irgendeine gesichtslose Wesen, sondern du, mit deinem Namen, habe ich dich genannt. Ich habe dich berufen, um meins zu sein. Ich habe mich darauf gefreut, bis diese Generation angebrochen ist. Dann hat er gesagt, ja, endlich kommst du. Endlich haben wir diese Möglichkeit, miteinander zu gehen auf dieser Erde. Miteinander Dinge zu tun. Miteinander Wundertaten, Glaubenstaten zu vollbringen. Miteinander eine ganze Generation zu verändern. Miteinander, ich setze dich ein als Salz in diese Erde. Und wie er sich gefreut hat auf diesen Tag, wo du geboren warst. Und jeden Tag, den er mit dir verbringen hat dürfen bisher. Ob du meinst, dass deine Tage gut waren oder schlecht Tagen, er war immer dabei. Amen. Halleluja. Und womöglich hast du das gar nicht gemerkt. Wie viele haben es nicht gemerkt? Komm Leute, sei ehrlich. Amen. Wir gehen durch unser Leben und denken, es geht uns so schlecht und es ist so schlimm. Und ab und zu mal haben wir einen schönen Tag und manchmal scheint auch die Sonne, aber normalerweise nicht. Das Leben ist so schwer und wir müssen unsere Augen öffnen. Amen. Wir haben einen Reich in uns. Ich möchte gerne unser Thema ansprechen heute auf Nacht. Ich hoffe, dass wir vor Mitternacht rauskommen. Ich denke schon, es sei denn, ihr wollt nicht. Ich meine, das kann auch sein. Also ich möchte gerne, dass wir miteinander, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag doch Johannes 11 auf. Johannes 11 und ich fange an mit Vers 38. Dass ihr ein bisschen einen Zusammenhang habt. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte alle schon. Das ist der, wo Jesus den Lazarus von dem Toten auferweckt hat. Habt ihr alle im Kopf, gell? So, ich lese ab Vers 38. Da heißt es, Jesus nun, wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft oder zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nimm den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Das ist ein Wort, oder? Ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Der sah aus wie eine Mumie. Der kam so heraus, konnte sich kaum bewegen, seine Füße waren zusammengebunden, er war zusammengebunden und er hat so das Ding um sein Haupt, er hat wahrscheinlich nur schleierhaft gesehen überhaupt. Also er kam so als diese Mumie aus dem Grab heraus. Ich meine, wir kennen das ja von den Filmen, Es ist wahrscheinlich keiner hier, der so einen Gruselfilm angeschaut hat. Aber es gibt sowas, kann ich dir sagen. Ich habe das mal als Werbespot gesehen im Fernsehen. Sofort umgeschaltet natürlich. Der als Mumie kam er heraus und dann Jesus sprach zu ihnen, macht ihn frei und lass ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihm. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Also, soweit. Jetzt wollen wir mal dieses Wort ein bisschen auseinandernehmen. Denn es sind in diese kleine Schriftstelle, haben wir einen Schlüssel verborgen. Einen Schlüssel dazu, Gottes Herrlichkeit sehen zu können. Halleluja. Also lass uns mal durchgehen, Schritt für Schritt. Erstens, Jesus gibt eine ganz natürliche Anweisung. Nimmt den Stein weg. Eigentlich eine ganz logische, leicht zu verfolgende Anweisung. Nimmt den Stein weg. Aber was geschah? Was hat der Mensch getan? Der hat absolut gezweifelt. Die Martha hat gesagt, Herr, er stinkt ganz bestimmt. Der liegt schon 4 Tage lang hier im Grab. Es war ein logisches Argument. Es gab einen logischen Grund, diese Anweisung Jesu nicht zu befolgen. Es gab einen ganz logischen Grund, ganz menschlich, ganz logisch, diese Anweisung Jesu nicht zu folgen. Höre mit hörenden Ohren. Denk mit, wie oft hast du von Jesus gehört, mach was oder bete für jemand oder geh und besuche irgendjemand und du hattest viele logische menschliche Gründe, warum das nicht ging. Ist es dir schon mal passiert, wo Jesus was gesagt hat, du hast empfunden, der hat mir jetzt was gesagt und es gab dann einen logischen Grund, warum du das nicht gemacht hast? Das ist typisch. Das ist menschlich. Ich bin so froh, dass wir so eine Geschichte in der Bibel haben, weil wir sehen, dass Jesus damit nicht aufhörte. Es ging doch weiter. Dann erinnert Jesus an eine göttliche Offenbarung. Er hatte ja gesagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, werdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wenn du glaubst, dann wirst du es sehen. Es wird dir gemäß deinem Glauben. Wo Jesus Leute geheilt hat, dann hat er oft gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glauben hat dich geholfen. Amen. So sei es gemäß deinem Glauben. Wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist ein Erkennen der Wahrheit von Gottes Wort. Es ist ein Erkennen, dass das, was er sagt, stimmt. Ob du es heute nun akzeptieren kannst oder ob du es heute nun verstehen kannst oder nicht, das, was Gottes Wort sagt, ist wahr. Wenn alles auseinanderfällt, besteht Gottes Wort dennoch. Wenn diese Erde zerschmilzt, besteht Gottes Wort dennoch. Es besteht im Himmel, es besteht in aller Ewigkeit, es ist unerschütterlich Wahrheit und es lässt sich nicht schütteln. Es kann nicht erschüttert werden, weil es ist Gottes Wort. Also kam diese Erinnerung Jesu, habe ich dir nicht gesagt? Und dann, erst dann, waren sie so weit, dass sie gesagt haben, okay, dann rollen wir doch den Stein weg. Ich denke, nicht so krass, aber ich will das nur irgendwie beibringen. Na okay, wenn du es denn doch sagst, wie oft kommen wir zu diesem Punkt, wo wir sagen, okay, wenn du es sagst. Petrus hat gesagt, Herr, sag du das Wort und ich steige aus dem Boot. Sag, dass ich zu dir herkommen soll und ich steige aus dem Boot und gehe auf das Wasser. Und er sagte, komm. Petrus stieg aus dem Boot. Ich weiß nicht, wie viele Schritte er geschafft hatte, bis er ein bisschen rumgeschaut hat und die Stürme und Winde und die Wellen gesehen hatte und anfing zu sinken, weiß ich nicht. Aber wir können davon ausgehen, dass er wohl einige Schritte gemacht hat, weil Jesus war ein bisschen von denen entfernt und plötzlich war er da und konnte ihm wieder aufhelfen. Also, wir müssen zu diesem Punkt kommen. Wir müssen über diese Zweifel hinaus zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, ich mach das, weil du es sagst. Vergib, auch wenn du nicht vergeben kannst. Tu beiseite dein Ärger, deine Bitterkeit, auch wenn du das nicht kannst. Warum? Herr, es stinkt, wenn ich den vergebe, der keine Vergebung verdient hat. Stinkt mir das? Wahrscheinlich länger als nur 4 Tage. Es kann sein, dass du jahrelang schon so einen Last mit dir rumgetragen hast. Was sagt er? Er sagt, wenn du nicht vergibst, kann dein Vater dich nicht vergeben. Es ist einfach Gottes Wort. Es hat sehr, sehr wenig mit der Situation zu tun. Sehr wenig. Denn wir sprechen über Dinge, die mit der Ewigkeit zu tun haben. Amen. Also wenn wir den Blick haben für Gottes Reich, wenn wir den Blick haben für seine Herrlichkeit, wenn wir glauben, werden wir seine Herrlichkeit sehen. Interessant ist, Jesus betet zu seinem Vater und sagt, doch um der Volksmenge willen hat er das gesagt. Er hätte es nicht sagen müssen, aber wegen der Volksmenge willen hat er es gesagt. Jesus aber hob den Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Hat er nicht sagen müssen. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist eine Offenbarung des Herzens des Vaters. Es ist eine Offenbarung, dass der Vater uns zeigen kann, wie sehr er uns liebt. Wir sollen wissen, dass er Jesus gesandt hat. Das ist eine Wahrheit, die sehr, sehr tief geht. Wir wissen, dass Gott, unser Vater im Himmel, Jesus seinen Sohn gesandt hat, um für uns zu sterben, um unsere ganze Lasten auf sich zu tragen, um uns zu ermöglichen, dass wir in seinen Reich hineintreten dürfen durch Jesus. Dass er spricht nicht so sehr hier von einer Wiedergeburt, er spricht vielleicht von der Kern der Wiedergeburt, von das, was eine Wiedergeburt möglich macht. Er spricht davon, dass wir erkennen, dass Gott ihm gesandt hat. Erstens einmal, dass er ist. Zweitens, dass er uns so liebt. Drittens, dass er willig ist, sein Bestes, Kostbarstes zu geben für uns. Es ist eine erstaunliche Wahrheit. Ich habe das gesagt hier, dass du meine Gebete erhörst, alle Zeit. Ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, aber das habe ich gesagt, um diese Volksmenge willen, damit sie erkennen, dass du mich gesandt hast. Und dann erst kam dieser übernatürliche Kraftbefehl. Lazarus, komm raus! Dann kam dieses Wunder vom Himmel, der so weit über den menschlichen Verstand ging, die hatten keine Hoffnung, das verstehen zu können. Die haben es nur akzeptieren müssen. Da ist was geschehen, die ich nicht erklären kann. wofür es überhaupt keine natürliche Erklärung gibt, denn er war schon 4 Tage lang in dem Grab. Damit sie erkennen, dass du mich gesandt hast. Er sagt an anderer Stelle, die Werke, die ich tue, die bezeugen von mir. Die Werke, die ich tue, sind nicht meine Werke, sondern ich tue die Werke meines Vaters. Gottes Herrlichkeit kommt. Es ging die Kraftbefehl aus, Gottes Herrlichkeit kommt. Das Wunder ist geschehen. Halleluja. Und es ist interessant, dass nicht nur ist ein Wunder geschehen, ich meine, es sind schon einige Wunder gewesen bis dorthin. Jesus hat einige Kranken geheilt, einige Dämonen ausgetrieben. Also es war schon offensichtlich, dass hier irgendwas im Gange war, der übernatürlich ist. Aber nun gibt er diese Menschen, die um ihn herum waren, diese Volksmenge, er gab ihnen die Möglichkeit und die Notwendigkeit, diese Wunder mit eigenen Händen anzufassen. Denn er war total gebunden, verbunden, alles zu, mumiemäßig. Und dann hat er gesagt, jetzt macht ihm frei. Setze ihm jetzt frei. Die müssen jetzt Hand anlangen, die müssen diese Wunder wirklich so nah sehen, die haben ihn gesehen, der war nicht irgendwie verwest oder so, war tatsächlich gesund, lebendig. Es war der gute alte Lazarus, den wir vor 4 Tagen gekannt haben. Also es gab keinen Zweifel, keine Möglichkeit auszuweichen, keine Möglichkeit zu sagen, oh, das war nur psychologisch oder sowas. Eine absolute klare Fall. Und dann kamen 2 Reaktionen. Einige haben an ihn geglaubt. Die anderen sind zu den Pharisäern und haben ihn verpetzt. Sagt man das so auf Deutsch? Die haben ihm alles gesagt, was Jesus getan hat. Weißt du, was der böse Jesus gemacht hat? Es steht nicht unbedingt geschrieben, dass das an einem Schabbat war. Aber das hat er oft gemacht. Der hat oft seine Wunder getan am Schabbat. Einfach denen zu sagen, wie kleinhirnig sie waren. Halleluja. Ich fand es sehr interessant, dass Jesus diese Priorität hatte, dass sie erkennen, dass der Vater ihm gesandt hat. Vater, die sollen erkennen, dass du mich gesandt hast. Und als ich das ein bisschen recherchiert habe, habe ich in Zachariah 2,15 diese Stelle gefunden. Ab Vers 11, da heißt es, wehe, Zion, rette dich, die du wohnst bei den Tochter Babels. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Ja, siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen und sie sollen ihre Knechte zur Beute werden. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Und an jenem Tag werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen. So werden sie mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte wohnen. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil besitzen im heiligen Land. Und wird Jerusalem aufs Neue erwählen. Alles Fleisch schweige vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Das ist ja ein Wort, ein prophetisches Wort aus Zechariah und das beschreibt ja unseren Tagen. Viele Nationen werden mich anschließen und sie werden mein Volk sein. Halleluja. Das passierte alles nach dem Sühnetod und Wiederauferstehung Jesu. Dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, erst eigentlich durch, ja Petrus war der Erste, als er zu Cornelius ging und ihm das Evangelium predigte, nachdem er auf dem Dach war und diesen Tuch runterkommen sah und Gott hat ihm gesagt, Petrus, geh und töte und esse. Und er sagte, nee, Nie ist sowas Unreines in meinen Munde gekommen. Und er sagte, du sollst nicht als unrein betrachten, das, was ich geheiligt habe. Und dann schickt er ihm zu Cornelius, ein römischer Soldat. Und seinen Mitjüden, die mit Christen oder nenne sie messianische Juden, nenne sie einfach Juden, die ihren Messias angenommen haben. Die Wiedergeborenen, die Ersten, die waren alle Juden. Und die wollten das nicht akzeptieren, zunächst. Das war der Anfang der Gemeinde Jesu, so wie wir sie kennen. Erst jüdisch und dann fingen an, ein paar Heiden zum Glauben zu kommen. Und bis Paulus dann unterwegs war, dann blieb es auch dabei. Aber Halleluja, dass es so geschehen ist. Was war die Priorität? Jesu, diese Gesandte vom Herrn, der Herr der Herrscher hat mich gesandt. War das der Prophet nur, der sprach? Oder war das ein Abbild von Jesus damals schon? Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscher mich erkannt hat, mich gesandt hat. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil dessen, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, dann müssen wir erkennen, dass Gott, unser Vater, Jesus gesandt hat. Jesus sagte an anderer Stelle, wer mich annimmt, der nimmt meinen Vater an. Wer denen annimmt, die ich sende, nimmt mich an. Das heißt, dass Glaube eine sehr interessante Sache ist. Ihr werdet sehen, ich verbringe sehr viel Zeit im Wort. Ich lese gerne sehr, sehr viel aus Gottes Wort. Weil Glaube ist eine Sache, der wächst. Und der Glaube wächst durch die Predigt und die Predigt kommt aus Gottes Wort. Umso mehr wir Gottes Wort aufnehmen in uns, umso mehr wächst unsere Glaube. Umso mehr wächst unsere Fähigkeit, die übernatürliche Dinge von Gott zu empfangen, die über unseren Verstand hinausgehen. In Epheser betet Paulus und sagt, ich bete, dass ihr die Liebe Gottes begreift, der über alle Vernunft ist. Das heißt, wir können Sachen begreifen, die wir gar nicht verstehen können, weil es über unsere Vernunft hinausgeht. Hast du das schon mal in diesem Zusammenhang gesehen oder gelesen? Wie kann das sein? Du kannst Sachen begreifen, eben weil der Heilige Geist in dir wohnt, weil Gott sein Wort auf dein Herz geschrieben hat, erkennst du Wahrheiten, die du intellektuell gar nicht so erfassen kannst. Wie kann man intellektuell die Liebe Gottes erfassen? Du kannst noch nicht einmal menschliche Liebe verstehen. Wie sollen wir Gottes Liebe verstehen? Aber doch können wir es annehmen. Wir können es begreifen. Wir erkennen es. Wer ist während unserer Lobpreiszeit berührt worden vom Herrn? Darf ich mal eure Hände sehen? In so eine wunderbare Salbung des Herrn spürst du irgendetwas, die du nicht verstehst. Du weißt, es ist Gott. Du weißt, es ist seinen Heiligen Geist. Du weißt, du hast irgendetwas berührt und irgendwer hat dich berührt, dein Vater im Himmel. Aber verstehen kannst du das nicht. Du kannst es aber wahrnehmen. Du kannst seine Liebe wahrnehmen. Oh Gott. Herr, bitte helf uns, das zu begreifen, was du uns heute Abend sagen möchtest, Herr. Vater, öffne unseren Herzen. Gib uns Augen, die weiter sehen, als unsere physischen Augen sehen können. Gib uns Herzen, die empfinden, tiefer und weiter, als unsere menschlichen Herzen empfinden können. Herr, öffne unseren Geist, von dir zu empfangen und diese Wahrheiten irgendwie zu erfassen. Herr, so viel mehr als das, was wir verstehen können. Ich möchte eine für mich sehr, sehr heilige Schriftstelle mit euch lesen. Und einfach vertrauen, dass Gott uns einiges offenbart. Und das ist Johannes 17. Für mich ist das so kostbar, weil das eine der letzten Male er mit seinen Jüngern zusammen war. Und er betet zu seinem Vater vor seinen Jüngern. Er lässt sie diese wunderbare, intime Ratschluss Gottes erblicken und wahrnehmen und erfahren. Ich fange an, Johannes 17, Vers 1. Das redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Er wusste genau, wohin er ging. Er wusste genau, warum. Dass ich ewige Leben denen gebe, die du erwählt hast. Was für ein Vorrecht, von ihm erwählt zu sein. Was für ein Vorrecht. Es sind Milliarden, die nicht erwählt sind, die sterben, ohne Jesus zu kennen. Aber wir nicht. Warum nicht? Haben wir es verdient? Nein. Warum, Gott, hast du mich erwählt? Wie oft habe ich gesagt in meiner eigenen Verzweiflung: Oh Gott, such dir doch jemand anders aus, der es besser tun kann, der es überhaupt schaffen kann, Herr. Ich kann das doch nicht. Was für ein Vorrecht. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben dein Wort bewahrt. Hast du noch im Sinne, wie unsicher die Jünger waren? Wie sie immer wieder nachgefragt haben, wie sie immer wieder voller Verzweiflung, Unsicherheit gestolpert haben durch ihren Gang, durch ihren Leben mit Jesus? Habt ihr das noch im Sinne, wie normal sie waren? Und doch sagt er: Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Die haben erkannt, wo alles hergekommen ist, vom Vater im Himmel. Ich bin der Weg, der Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Das war immer seine Priorität. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt. Das ist so einfach. Jesus hat es gesagt und so ist es. Es ist so einfach. Was willst du hinterfragen? Was willst du logisch auseinandersetzen? Was willst du theologisch irgendwie einreihen? Hat er es gesagt oder nicht? Hat er es gesagt? Stimmt es? Und wonach fragst du dann noch? Wonach fragen wir denn noch? Woran zweifeln wir denn noch? Amen? Er hat es gesagt. Wenn du weißt, dass sein Wort etwas sagt, dann steht es. Amen? Du kannst dich darauf verlassen. Halleluja. Ich lese das nochmal. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Da ist es wieder. Sein höchstes Gut. Endlich, Vater, ist es soweit. Jetzt kann ich nach Hause kommen, wieder zu dir, weil sie es endlich erkannt haben, dass du mich gesandt hast. Wow. Ich muss zugeben, ich kaue noch daran. Ich will die Tiefe dessen verstehen. Es gibt so viel mehr in diese Beziehung zum Herrn, Jesus, sein Vater, sein Heiligen Geist, diesen Ratschluss Gottes, diese Intimität, in denen Jesus uns jetzt hineinzieht in diese Gebet mit seinem Vater. Es ist wirklich wert, liebe doch ein paar Wochen lang in Johannes 17. Weißt du, was ich meine, wenn ich sage, lebe darin? Lies es. Immer wieder und sag, Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will das erkennen, was hier vor sich geht. Wer bin ich denn? Es geht weiter. Ich meine, er erklärt auch einiges hier. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Wow. Ist das tief? Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Was hat er für einen Namen gegeben? Immanuel, Friedefürst, Yeshua HaMashiach, Jesus, der Christus. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Es ist der Name des Vaters, die er Jesus gegeben hat. Er hat seinen Namen Jesus gegeben, dass Jesus die Welt zeigt, wer ist der Vater. Hast du mich gesehen, hat er gesagt, hast du den Vater gesehen. Amen. Die Werke, die ich tue, sind nicht meine Werke, die sind die Werke des Vaters, der mir gesandt hat. Tiefe Geheimnisse sind hier ganz, ganz einfach offenbart. Aber das Problem ist, die übersteigen unseren Intellekt so weit, dass wir sie begreifen können, aber nicht intellektuell erfassen können. Warum Gott das macht, ist einfach, weil er Gott ist. Und er ist größer, als wir sind. Aber er hat uns diesen Vorrecht gegeben, dass wir es erkennen können. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Und keine von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir. Und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor den Bösen. Okay, ich denke, da müssen wir noch mal lesen. Jesus sagte, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Wie viel einfacher wäre es gewesen für uns, ne? Einen Tag gerettet, nächsten Tag im Himmel. Oh, das wäre so einfach gewesen. Aber nee, sondern dass du sie bewahrst vor den Bösen. Wer weist sich bewahrt vor den Bösen heute? Wer hat noch Probleme mit den Bösen? Nun, Das ist die Zuversicht, die wir in ihm haben, dass wenn wir etwas beten gemäß seines Willens, dann wissen wir, dass er uns hört. Wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass er uns erhört und dass wir das haben, wofür wir gebetet haben. Amen. Halleluja. Amen. So ist es. Wenn es für uns gilt, wie viel mehr gilt das für Jesus? Also, wenn Jesus sein Vater bittet, bewahre sie vor den Bösen, meinst du, dass Gott diese Gebete erhört in deinem Fall oder bist du etwas Besonderes? Das ist eine lebensverändernde Frage. Meine liebe Geschwister, wenn du das weißt, wenn du diese Zuversicht fest hast in deinem Leben, dann ist dir nichts mehr unmöglich. Dann kannst du nicht mehr geplagt werden. Dann hast du in deinem Gebetsarsenal, hast du die Gebete, die du brauchst, um den Bösen zu verjagen. Denn du kannst sagen, hey du, mein Vater im Himmel, der bewahrt mich vor dir. Also weg. Ich sage das nicht leichtfertig, denn ich erkenne die Kämpfe, die manchen von uns durchmachen müssen. Sagen wir so, durchmachen dürfen. Amen. Denn wer gewinnt, steht, ist außer Frage. Amen. Was wir durchmachen, machen wir durch, weil er mit uns ist. Weil er uns trainiert, weil er uns vorbereitet, weil er uns, was weiß ich. Aber er bewahrt uns vor den Bösen. Der Böse wird nicht gewinnen. Nicht in meinem Leben, nicht in deinem Leben. Halleluja. Oh, Halleluja, dass du sie bewahrst vor den Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Und das finde ich so wunderbar in Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Halleluja. Dein Wort ist Weisheit. Stört es mich, dass es hunderte von Übersetzungen gibt? Stört es mich, dass der eine diese Nuance mehr hervorhebt als diese Nuance? Eigentlich nicht. Besonders in unseren Tagen, wo wir alle Zugang haben zur Hebräischen, zur Griechischen, zur Ursprache. Nicht, wo wir so viel genießen von Gottes Wort. Ob Luther das so ausgedruckt hatte, und da ein bisschen missverstanden hat? Oder ob der eine nach seiner theologischen Prägung das irgendwie ausgelegt hatte und der andere ein bisschen so? Habe ich Angst vor die verschiedenen Übersetzungen? Nein, ich suche sie. Ich will wissen, was der Schlachter zu sagen hatte, im Gegensatz zu der Elberfelder oder der neue Genfer Version oder the Living Bible oder the NIV oder the King James Version. Ich finde, Gottes Wort hat die Reichtümer in sich, die Gott uns sagen möchte. Und wenn ich nichts anders tun kann, dann kann ich immer wieder zurück auf das Hebräische und das Griechische. Ich habe mit einem David Lazarus ein Interview machen dürfen. David Lazarus ist der Leiter der messianischen jüdischen Gemeinde in Tel Aviv. Und er hat mir erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Er wohnte in den Sahara, damals gehörte es noch Israel, und wohnte unter einer Palme. Da kam einer auf ihn zu eines Tages und gab ihm eine Bibel. Er sagte, du, das sieht so aus, als ob du was suchst. Und er gab ihm diese Bibel, es war eine hebräisch-englische Bibel, Alte und Neuen Testament, also es war irgendein Christen, hat es ihm gegeben. Und er suchte, las das und fand Jesaja 53. Und das spricht von Jesus, von der Knecht, der who has to suffer, der leiden muss und so weiter. Und er sagte, Mensch, das sieht aus wie Jesus. Wie haben die Jesus im Alten Testament hineingebracht? Aber der hat gesagt, ich wusste nicht, ob diese Bibel koscher war. Und so ist er nach Jerusalem per Anhalter aus dem Sinai, das ist eine ziemliche Strecke, und er ging ins biblische Museum und dort hatten sie die Schriftrolle von En-Gedi, von dem Toten Meer. Und er sagte, es hat den ganzen Tag gedauert, bis ich die Stelle gefunden habe, Jesaja 53. Aber dann habe ich das gelesen und es war Buchstabe für Buchstabe genau das, was in dieser Bibel, die ich in der Hand hatte, geschrieben war, das Hebräische. Und dann ist es zum Glauben gekommen. Der hat Jesus angenommen als seinen Messias. Wunderbar, wie Gottes Wort diese Kraft hatte. Er hat es geglaubt und er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Dein Wort ist Wahrheit. Wenn wir das Wort erkennen, dann geht ein Licht auf. Wenn wir Gottes Wort erkennen, dann fangen wir an, seine Herrlichkeit zu sehen. Halleluja. Dann sagt Jesus weiter, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Wer den annimmt, den ich sende, der nimmt mich an. Das ist die Kraft des Evangeliums. Wenn wir unser Zeugnis geben, wenn wir jemand anders über Jesus erzählen und die nehmen es auf, Halleluja, dann haben sie Jesus empfangen. Amen. Warum? Weil sie zuerst uns empfangen haben. Weil sie uns diesen Glauben geschenkt haben, dass unsere Worte irgendetwas mehr waren als nur unsere. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese alleine bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Herzlich willkommen in Johannes 17. Denn wir sind ja die, die geglaubt haben anhand ihrer Worte. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Da ist es wieder. Das ist nicht nur eine Sache, der für die Vergangenheit gilt. Das ist eine Sache, die er vorausschauend gesagt hat. Das ist das, was ich will, dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Es ist eine Tiefe in diese Worte gesteckt. Es geht um mehr als nur eine Wiedergeburt. Eine Wiedergeburt ist ein Anfang. Es ist kein Ende. Das ist der Anfang dessen, wo ein Mensch anfängt zu erkennen, dass Gott der Vater Jesus gesandt hat. Denn was er gebracht hat, werden wir morgen lernen. Wir werden Gottes Königreich erkennen. Wir haben ein Evangelium des Reiches Gottes zu verkündigen. Und das ist mehr als nur Jesus Sühnetod und Auferstehung. Das ist unser aller Anfang. Aber das ist nicht das Ende. Ich bin der Weg, sagt Jesus, der Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Wow. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch sie bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Halleluja. Wir haben einen Hauch dessen schon genossen heute Abend in der Lobpreis. Vater, ich möchte, dass sie da sind, wo ich bin, in deiner Gegenwart, Er sitzt zu Rechten des Vaters. Ich möchte, dass Sie mit mir sind, Herr, dass Sie die Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Oh, wir haben so viel vor uns. Ich bin so gespannt auf dieses Wochenende. Als ich anfing, das vorzubereiten und Gott anfing, mir dieses zu öffnen, das ist alles ganz frisch, alles ganz neu. Es lebt in einer Art und Weise, wo meine tiefste Bitte ist, Herr, lass es durchkommen, Herr, du musst es ihnen geben. Meine Worte reichen nicht aus, meine Lieben. Aber Gottes Geist, er kann diese Botschaft durchbringen und anbringen. Und wenn er das tut, dann haben wir ein großes Gewinn. Dann gehen wir weg von hier in diesem Wochenende so verändert, so gelassen in unserem Glauben. Gelassenheit. Ach, tut es gut. Yes, Lord. Spürst du es? Ja, Vater. Ich spüre jetzt gerade, wie es runterströmt wie Öl. Eine Gelassenheit, eine Sicherheit in ihm, einen Erkennen, dass Gott, mein Vater im Himmel, Jesus gesandt hat in diese Welt. Und ich bin ein Teil seinen Plan, dass mehr Leute in diese Welt das erkennen. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh, mein Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechte Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihm kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Wie oft sagt er das, dass die Welt erkennt? Ich habe nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast. 5-mal? Weiß ich nicht. Ich zähle irgendwann mal und sage dir Bescheid. Oder vielleicht kannst du zählen und mir Bescheid sagen. Aber das eine, was Jesus sagt, Herr, ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Meinst du, dass Gott dieses Gebet erhört? Meinst du, dass wir eine Chance haben, dass wir in dieses Wochenende die Herrlichkeit Gottes sehen? Halleluja. Stehen wir doch miteinander auf. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Vater im Himmel, wir erkennen, dass du Jesus gesandt hast. Wir erkennen, dass du uns aus der Welt als deine Kinder angenommen hast. Ich werde das noch einmal sagen. Und während ich bete, das ist nicht nur ich, das bete, sondern mach dich mit diesem Gebet eins. Vater im Himmel, ich erkenne, dass du Jesus gesandt hast. Ich erkenne, dass du mich aus der Welt als dein Kind angenommen hast. Nun, Vater, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass dein Reich offenbar werden in mir. Wie im Himmel, so hier auf Erden. In Jesu Namen. Amen. Jetzt halte noch deinen Augen zu, einen Augenblick. Und ich möchte beten, dass der Herr einfach kommt zu dir, ganz persönlich. Er weiß genau, mit welchen Nöten du gekommen bist, mit welchen Lasten du gekommen bist. Und ich lade dich ein, während ich bete, lass diese Lasten fallen. das Öl des Heiligen Geistes kommt jetzt vom Himmel herab und wischt wie Wasser alle Lasten weg. Alle Lasten weg, alle Bitterkeit, alles. Alles, Vater im Himmel. Oh, du kostbarer Heilige Geist. In Jesu Namen, ich bitte dich, dass du jetzt kommst. Dass du jetzt kommst auf dein Volk herab. Vater, in Jesu Namen, wisch einfach alle Lasten weg. Schenk einen Erkenntnis jeden Einzelnen, Vater, dass sie alles loslassen können. Herr, alles, was unmöglich gewesen ist bisher, alles, was nicht geklappt hat bisher, Vater, das ist alles loslassen in Jesu Namen. Alles loslassen in Jesu Namen. Und jede Gebundenheit breche ich jetzt im Namen Jesu. Ich sage, lass los, sei frei und ledig im Namen des Herrn. Jede Gebundene ist frei, weil Jesus gekommen ist, weil der Vater Jesus gesandt hat. Und das haben wir erkannt. Und nun empfangen wir die Reichtümer seines Geistes, die Reichtümer seines Königreiches, denn er ist in uns wohnhaft. Sein Reich ist in uns inwendig. Wir sind das Volk Gottes, seine Kinder, seine Leute, in Jesu Namen. Ich breche in Jesu Namen jeder Geist der Zweifel. Jede übernatürliche Geist der Zweifel. Ich spreche jetzt nicht von menschlichen Zweifel, das ist ja ganz natürlich. Aber jeder Geist der übernatürliche Zweifel, Unglaube, ich breche dich jetzt in Jesu Namen und befehle dir, verschwinde hier. Verschwinde hier, ich setze euch frei im Namen Jesu. Ich proklamiere das Blut des Herrn Jesus Christus über uns als sein Volk. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir haben ein Team hier unter uns. Menschen, die hergekommen sind mit der Bereitschaft, auch für euch zu beten. Und ich möchte dieses Team mal nach vorne bitten. Johannes, Ralf, kommt ihr bitte auch noch. Wenn einige von unserem Team noch dabei sein können, wollen, Amber ist nicht mehr da, sie gehört dazu. Aber was ich machen möchte, nehmt bitte Platz. Ich mache jetzt ganz bewusst, das ist ein sehr wichtiger Glaubensakt für mich. Gott hat mich hergestellt unter der Leitung von der örtlichen Leiterschaft. Ich erkenne mich dieser örtlichen Leiterschaft untergeordnet als Diener Gottes. Die erkennen sich mir untergeordnet, hat der Bernhard mir gesagt. Und ich bin sehr berührt, dass jemand sich traut, das zu tun. Aber eigentlich ist es absolut ganz biblisch, denn wir sollen einander unterordnen. Und was ich tun möchte, ich denke, Gott hat eine besondere Salbung für dieses Wochenende. Und ich spüre, dass er mir die Salbung gegeben hat. Aber diese Salbung möchte ich jetzt bewusst verteilen in unsere Gruppe. Wir werden uns an die Hände halten und ich werde einfach beten, dass er das tut, dass diese Salbung in und durch uns fließt über dieses Wochenende für uns allen. Wenn wir dann nachher soweit sind und ihr braucht Gebet, dann könnt ihr mit absoluter Sicherheit zu irgendeinem von diesen Teamleuten, Mitglieder gehen. Oder wenn wir hier vorne stehen, und wir werden Teams von 2 oder 3 bilden und ihr kommt dann nach vorne und braucht Gebet, dann seid gewiss, dass ihr vom Herrn empfängt. Es ist seine Salbung, es ist sein Reich und wir sind seine Diener. Ich möchte dir ganz bewusst, dass ihr das seht. Genauso wie Jesus hat gesagt, Vater, ich vor diesen Volksmenge, ich wusste, dass du mich erhörst. Ich weiß, wir haben vorhin miteinander gebetet und der Kraft des Herrn war einfach da. Ich weiß das. Ich weiß, dass Gott uns diese Salbung gegeben hat und gibt für euch. Aber um euretwillen möchte ich, dass ihr es sieht, dass ihr es mitbekommt und dass ihr dann die Sicherheit habt, von jedem Einzelnen von uns was von Gott zu empfangen.